Ein großes Thema im Sommer 2024, die Fußball-Europameisterschaft. Und ein Schweizer sowie ein Deutscher werden erstmal über Österreich sprechen. Ja, willkommen Urs Meier, dem früheren FIFA-Schiedsrichter. Ich wiederum bin Ralf Kohler, eben der Journalist. Ja, Urs Meier, die Eindrücke sind wahrscheinlich noch frisch vom 0:1 der Österreicher, die sich gut verkauft haben, gegen die Franzosen, deren zuvorletztes EM-Spiel ja die Niederlage war im Elfmeterschießen gegen die Schweizer 2021.
Ja, hallo. Ja, das sind tatsächlich noch diese Eindrücke und tatsächlich, ja, man hat 1-0 verloren und eigentlich, ja, etwas unglücklich, muss ich schon sagen. Und da hat mich die österreichische Nationalmannschaft hat mich sehr an die Schweizer Nationalmannschaft erinnert in früheren Jahren, wo man auch immer gut gespielt hat und 1-0 verloren hat, oder? Weil man seine Chancen nicht genutzt hat, weil man die hatte und ja nicht genutzt hat. Und dann verliert man so ein Spiel dann eben auch unglücklich 1-0. Ja, schade, schade, schade.
Es ist ja vor allem eine schwere Gruppe noch mit den Niederlanden und mit Polen. Die Holländer, wie wir sie in Deutschland vorwiegend nennen, haben ja Polen bereits geschlagen. Von daher wird das wohl möglicherweise ein Endspiel dann um den dritten Platz bereits, wenn eben die Österreicher auf die Polen treffen. Urs Meier, ja, wie sieht das aus mit Österreich gegen Polen?
Ja, das wird natürlich ein sehr, sehr intensives und wichtiges Spiel für beide Mannschaften. Logischerweise geht es da wahrscheinlich noch um die Chance,
Ja,
ja,
frage ich ja.
Gruppe Dritter zu
Ja.
werden. Ja, vielleicht auch Gruppenzweiter. Man hat ja immer noch die Chancen, also um Gottes Willen. Aber das ist natürlich, sind schon fast Endspiele, die man natürlich bestreitet. Und ja, mal schauen, was die Österreicher da im Prinzip noch aus dem Hut zaubern können.
Bei dem Montagabendspiel in Düsseldorf, das also die Franzosen mit 1:0 gewonnen haben, aufgrund eines Eigentores übrigens, da gab es ja dann in der zweiten Hälfte 9 Minuten Nachspielzeit. War das für dich ausreichend oder in Ordnung? Ja, und Schiedsrichter Gil Manzano hatte ja am Ende auch noch einiges zu tun. Es wurde doch etwas ruppig und möglicherweise hat er ja dazu beigetragen, dass er am Ende noch besonders gefordert war.
Ja, es waren natürlich schon einige Szenen, die, ja, die auf diesem Niveau, wo ich sagen muss, warum passieren die, oder? Also im Prinzip hat er ja mindestens zwei Eckbälle falsch gesehen oder gar nicht gesehen. Dann hat er natürlich auch, dass man Dembélé, dass der da einfach reinläuft. Ja, das hat nicht mit Gil Manzano zu tun, das hat natürlich eher mit dem vierten Mann zu tun. Aber das sind so Sachen, das sind zwei Leute draußen. Und früher war ein Mann draußen, jetzt sind zwei Mann draußen und trotzdem kann man solche Sachen nicht verhindern. Das muss man spüren, das muss man sehen, oder? Das erwarte ich eigentlich von Top-Schiedsrichtern auf diesem Niveau. Und warum das passiert ist, ja, schade, schade, oder? Und das macht natürlich das Spiel auch immer schwieriger oder schwerer für den Schiedsrichter, für das ganze Team. Und ja, wie gesagt, da müsste man etwas aktiver sein. Also da verstehe ich oft nicht, warum dass man das nicht ist.
Von Österreichs EM-Auftakt beim Turnier in Deutschland zu den Schweizern, aber da doch erst einmal zum Schweizer Schiedsrichter. Sandro Schärer im Einsatz beim ersten Stuttgart-Spiel, das am Sonntag am frühen Abend angesetzt war. Slowenien hat gegen Dänemark ein 1:1 erreicht. Wir können darüber auch noch sprechen, aber jetzt erstmal, wie war denn der Referee?
Ja, also der Sandro Scherer hat das mit seinem Team sehr, sehr gut gemacht. Er hat zwei, meiner Meinung nach, sehr, sehr schwierige Situationen. Also die waren nicht so
Ja,
einfach.
welche denn?
Ja, da waren zwei Szenen im Strafraum, die man so oder so sehen hätte können. Aber ich glaube, beide haben sie im Sinne des Fußballs, im Sinne, ja, ich glaube auch der Auslegung der Europameisterschaft haben sie die gelöst. Und das war gut so. Das war gut. Das waren nachher auch keine Diskussionen. Und darum muss ich sagen, dieses Team hat wirklich gut gearbeitet und hat für mich eine hervorragende, gute Leistung gezeigt. Ja, also da kann man sagen, wunderbar.
Urs Meier, selbst früher bei Europa- und Weltmeisterschaften je zweimal im Einsatz. Kannst du denn die Szenen noch näher beschreiben, benennen?
Was war die eine Szene? Die eine Szene war, wo man auf dem, glaube am Fuß gestanden ist im Strafraum. Es sind jetzt eben, wie gesagt, zwei Szenen gewesen. Ich habe es jetzt auch nicht mehr so vor Augen, muss ich ehrlich sagen. Also,
Ja,
aber
okay, dann gehen wir einfach
man hat,
weiter. Ja, ist doch kein
ja,
Problem. Wir haben ja
genau.
genug Stoff. Wir hätten ja sogar noch von vor der EM. Aber erstmal, ja, ist ja erwähnenswert. Christian Eriksen vor 3 Jahren hat es ihn ja schwer getroffen. War die EM nach weniger als einem Spiel für ihn zu Ende und große Aufregung, weil da sein Herz kurz stehen blieb. Aber dann, ja, zum Glück alles nochmal gut gegangen. Christian Eriksen, diesmal hat er nach 17 Minuten sein dänisches Team in Führung gebracht. Jedoch Janša für die wackeren Slowenen hat also für den Ausgleich gesorgt. In der Gruppe dann später auch noch England mit einem 1:0 gegen Serbien. Da Daniele Orsato aus Italien, der Schiedsrichter. Vielleicht kommen wir ja noch drauf zurück. Lassen Sie sich mal überraschen, wie das weitergeht mit dieser Folge im Urs Meier Podcast. Aber da will ich natürlich als möglichst guter Gastgeber dann jetzt einigermaßen flott noch auf das Schweiz-Spiel kommen. Die Eidgenossen mit einem 3:1 gegen Ungarn. Schiedsrichter war Slavko Vincic aus Slowenien. Ja, da sind wir wieder bei den Slowenien. Und ich glaube, wir müssen den eben Slavko nennen, so wie Slavko Ausenik oder Peter Preutz. Also dieses V in Vincics Vornamen wird wohl als U ausgesprochen. Haben wir bisher immer anders gehandhabt, aber es ist nie zu spät, um dazuzulernen. Also die Schweizer mit einem Auftaktsieg in der deutschen Gruppe, ja wohlgemerkt.
Ja, also perfekter Start in einer Europameisterschaft, muss man sagen. Drei Tore der Schweizer, das sieht man auch nicht alle Tage. Und nee, es war wirklich hervorragend. War auch nicht nur von den Spielern, auch vom Trainer sehr gut eingestellt, sehr gute Wechsel. Auch das hat er hervorragend gemacht, hat sofort gespürt, als man eben vorne die Bälle nicht mehr festmachen konnte, als man mehr unter Druck geraten ist, hat er Embolo eingewechselt und Embolo konnte dann auf einmal die Bälle wieder festhalten. Er konnte sie verteilen, hat dann auch sogar noch das entscheidende 3:1 geschossen. Also das war wirklich ja, eine Freude, diese Schweizer Mannschaft spielen zu sehen.
Ja, jetzt von den Namen her tatsächlich ja der Schütze des ersten Tores, zumindest mir nicht so bekannt, Dua. Und ich hörte jetzt auch, das sei so eine Überraschung gewesen und er hat wohl noch gar nicht so viele Länderspiele gehabt. Wie schätzt du die Sache ein, Osmeier?
Ja, das ist tatsächlich so, oder? Und da sieht man eben, dass man, wenn man einen Trainer hat, der halt Fußballverständnis hat, der eben sieht, wo die Talente sind, wo die Qualitäten sind der Spieler, der stellt nachher genau solche Leute auf. Der hat auch den Mut, die Leute aufzustellen. Und ja, meine schlussendlich eben, dass er natürlich das Tor erzielt hat, das kann man auch wieder sagen, war der richtige Entscheid des Trainers. Und ja, eben nochmals, wenn man gewinnt, ist immer alles, ja, wie soll ich das sagen, da kann man sagen, haben alles richtig gemacht als auf der Trainerseite. Nee, aber es war wirklich eine Bereicherung, es war jemand, den man nicht so auf der Karte hatte. Und das ist natürlich auch für den Gegner, ist es immer schwierig, gegen solche Spieler zu spielen. Man weiß nicht, wie spielen die, sind die schnell, sind die kopfballstark, sind die zweikampfstark, sind die weiß nicht was, oder? Und das ist immer schwierig. Und das war so eine Überraschung, die Murat Yakin da schlussendlich auch eingebracht hat.
Jetzt auch für deutsche Verhältnisse zumindest noch ein Aufsteiger, ein recht neuer Mann. Ich hoffe, ich spreche den richtig aus, dass ich den so gut schon drauf habe. Sterchu vom VfB Stuttgart, der eingewechselt wurde für Silvan Widmer. Da die Schweizer, ja, hatten gerade das 2:1 gefangen. Und dem Tor natürlich Jan Sommer. Und nennen wir doch einfach mal die Schützen. Dua nach 12 Minuten mit einem frühen Führungstreffer. Vor der Pause noch Aebischer mit dem 2:0. Dann Varga ließ die Ungarn hoffen Mitte der zweiten Hälfte. Und Embolo, ja, den kennen wir eigentlich eher als Stammspieler in der Nachspielzeit, hat mit dem 3:1 alles klar gemacht. Ja, und wie war denn eigentlich der unparteiische Vincic aus Meier?
Ja, ich würde mal sagen, er war gut bis sehr gut.
Aha.
Auch die erste gelbe Karte gegen Widmer war das korrekte. Widmer ist ja schlussendlich ein Vereinskamerad von mir. Der kommt vom SV Würenlos. Also auch da hat man, SV Würre, das hat jetzt immer, hat immerhin noch einen Nationalspieler herausgebracht.
Wenn schon kein Schiedsrichter mehr dabei, ja, dann ein
Genau,
Nationalspieler.
ein Schiedsrichter. Ich würde sagen, er hat eben sehr gut, beim Stand von 2 zu 1 hat er einen sensationellen Vorteil für die Schweiz hat er annulliert. Das war eigentlich so sein größter Fehler, den er hatte in diesem Spiel. Also das hätte man sehen müssen, das hätte man dementsprechend laufen lassen müssen. Ich habe gesagt, das ist wie wenn ein Stürmer 5 Meter vor dem leeren Tor daneben schießt, oder? So ist es, wenn man so einen Vorteil sieht oder hat und den dann abpfeift, ja, dann ist es eben genauso, dann hat man eine riesige Chance, hat man vermasselt. Und ja, ich glaube, das hat ihm selber wehgetan, dem Mencic. Also nochmals, nichts passiert, die Schweiz hat 3-1 gewonnen. Wenn die Schweiz nicht gewonnen hätte, wenn es noch ein 2-2 gegeben hätte, dann hätte man natürlich anders über diese Szene gesprochen. Aber wie gesagt, alles in Ordnung. Also Mencic kann sich das für ein späteres Spiel aufbewahren. Es soll ihm zeigen, dass er von nun an nicht so schnell im Prinzip ein Spiel unterbrechen sollte. Das ist,
Zwei gelbe Karten auf jeder Seite. Wo hast du denn das Spiel verfolgt, Osmeier? Und mit wie vielen Schweizern hattest du Kontakt? Was sagt die Schweizer Presse? Ja, und was sagen deine Schweizer Bekannten? Ist es vielleicht sogar schon titelreif? Naja, das wahrscheinlich noch nicht. Aber macht es Hoffnung auf eine wirklich gute EM? Die Latte liegt ja hoch. Die EM 2021 war mit dem Viertelfinale und okay, die WM nahm ein blödes Ende mit 1 zu 6 gegen Portugal, war ja aber sonst auch nicht so ganz verkehrt.
Ja, nee, das stimmt. Also nee, schon macht Spaß. Man sieht auch, es ist eine Mannschaft. Und das ist eigentlich das große Fragezeichen gewesen, das man vor der Europameisterschaft hatte. Wie tritt die Schweiz auf? Wie stark ist Xhaka auch? Und da muss man beides sagen, sie sind stark aufgetreten, sie sind als Mannschaft aufgetreten und Xhaka hat seine Form, die er in Leverkusen die ganze Saison gezeigt hat, hat er irgendwie konservieren können. Also der erste Auftritt, muss ich sagen, der war sackstark von allen Beteiligten.
Wie packen denn die Deutschen die Schweizer? Was kannst du uns da als Tipps mitgeben und vor allem dem deutschen Team?
Denen gebe ich sicher keine Tipps, um
Wieso
Gottes
denn
Willen.
das nicht?
Wieso sollen sie die Schweizer packen? Also schauen wir mal, ich
Denk mal an deine
hoffe.
Mutter. Ja, das ist eine Sechsin, ja.
Dass schon entschieden ist, dass beide Mannschaften weiterkommen. Und dann geht es ja eigentlich nur noch darum, wer Gruppenerster wird. Aber das ist nicht so eine banale Frage, weil der Gruppenzweite, der wird ziemlich sicher gegen Spanien oder gegen Italien spielen im Achtelfinal. Und das will man, glaube ich, nicht unbedingt. Das glaube
Naja,
ich nicht unbedingt.
aber
Also
was?
will man Gruppenerster werden. Und die Schweiz, wie gesagt, die Schweiz spielt seit 1966 das erste Mal an einem großen Turnier wieder gegen die Deutschen, haben auch seit 1958 gegen die Deutschen nicht mehr an einem wichtigen Spiel gewonnen. Das war ein Spiel, ich glaube 2012 haben sie mal gewonnen in einem Freundschaftsspiel in Basel mit 5 zu 3 und sonst haben sie immer verloren gegen die Deutschen. Also da würden wir schon uns mal freuen, wenn wir wieder mal die Deutschen schlagen könnten.
Das 0 zu 5 damals 1966 hat den jungen Urs Meier, 7 Jahre alt, bei seinem ersten großen Turnier quasi zu Tränen gerührt. Dabei hat er ja sogar eine deutsche Mutter, die ihn auch sehr geprägt hat, wie wir hier schon herausgearbeitet haben. Aber er wollte sich doch einfach über diesen hohen Sieg des späteren Vize-Weltmeisters, der sogar der Titelträger hätte sein können, den Sieg von Deutschland zum Vorrundenauftakt nicht freuen. Ja, sondern litt mit den Schweizern. Aber er hat es gut
Ja.
weggesteckt, würde ich sagen. Nach den wie viel 58 Jahren kann man das wohl behaupten, ja. Es hat keine bleibenden Spuren und Schäden hinterlassen.
Ja,
Ja.
genau. Nach 0 zu
Also.
5. Es war schon bitter.
Ja,
Es war
ja.
schon bitter.
Naja, geht
Naja.
schon. Ja, die Deutschen haben ja mittlerweile auch ein paar blöde Niederlagen kassiert und Vorrunden aus. Lange war es ein Fremdwort, aber sogar bei zwei Weltmeisterschaften hat es Deutschland hinbekommen. Bei der EM ist es ja schwieriger, sagen wir mal, in der Vorrunde hängen zu bleiben. Aber wenn ich da an dieses, ich glaube, es war dann ein 3 zu 3 Denk in München gegen Ungarn, nachdem wir ja auch blöderweise die Ungarn angestachelt hatten, da 2021 mit so politischen Diskussionen und soll das Stadion in Regenbogenfarben leuchten und so weiter. Ja, da war es auch ganz schön knapp, dass Deutschland überhaupt das Achtelfinale erreichte, da dann 0-2 gegen England. Aber wie gesagt, das ist 3 Jahre her. Und von den Engländern kommen wir zu den Schotten. Die waren der erste Gegner im EM-Eröffnungsspiel in München. Deutschland gegen Schottland 5-1, 3-0 schon zur Pause. Der dritte Treffer durch einen Elfmeter, den Schiedsrichter Clément Turpin aus Frankreich gegeben hat. Und wie nennst du den immer noch, Urs Meier?
Das ist, wie heißt er schon wieder?
Buster Keaton.
Buster Keaton, genau, der Mann, der nie lacht. Ja. Naja, unterdessen ist er etwas entspannter geworden. Unterdessen hat er das eine oder andere Mal schon ein Lächeln auf der Lippe. Ja, und trotzdem hätte er dieses Foulspiel vom Schotten, das hätte er sehen müssen. Also das muss ich schon sagen. Also dass da der VAR
eingreifen muss.
Selber.
Ja, du warst gerade weg. Eingreifen muss, ich habe es ergänzt. Mach weiter, die Verbindung steht.
Ja, genau, oder? Also eben nochmals, das ist eine Aufgabe von einem Spitzenschiedsrichter, dass er das selber sieht, oder? Und ja, da verstehe ich, ich verstehe es nicht wirklich. Also, dass er den ersten Entscheid, wo die Diskussion war, drinnen oder draußen, dass man das falsch entscheiden kann, okay, à la bonne heure, das kann ich noch irgendwo verstehen, aber das zweite, wie der Schotte da reingeht in diesen Zweikampf, das musst du sehen. Also das, wie gesagt, also da war bei mir auf der Tribüne war da nicht einen Sekundenbruchteil eine Frage, ob das ein Elfmeter war oder nicht, oder? Also das war ganz klar, dass das Elfmeter ist, oder? Und das muss ein Schiedsrichter auf dem Feld sehen.
Aha, wie war denn ansonsten dann dein Stadionerlebnis in München? Einer von 65.000 war aus Meier, obwohl er so einzigartig ist.
Ja, wunderbar war es. Nee, war ein wunderbarer, schöner Auftakt für eine Europameisterschaft natürlich. Und es macht immer Spaß, im Stadion so ein Spiel zu schauen, weil du siehst viel, viel mehr. Du siehst die ganzen Entwicklungen, du siehst, wie die Spieler miteinander diskutieren, also reden, wo sind die Problematiken, wie geht es mit dem Schiedsrichter, wie geht es mit den Trainern. Also du nimmst einfach viel, viel mehr mit. Und ich war auch im Spiel Schweiz gegen Ungarn war ich auch im Stadion.
Wo war das denn? In Köln? Ah ja, okay.
Mhm. In Köln, genau, oder? Und das sind einfach solche Sachen, oder? Wo auch ein Schiedsrichter dann, du siehst auch, wie die Schiedsrichter dann mit den Spielführern zum Beispiel sprechen. Der hat ihm zum Beispiel im Chaka hat er ganz klar gesagt, so nach dem Motto, nimm mal endlich den Widmer vom Platz, also der ist da auf der Kante, oder?
Und hat der Garnitschaka dem Murat Yakin gesagt?
Ganz genau, da geht Chaka zum Murat Yakin und erzählt ihm das weiter und dann wird er eben ausgewechselt. Das war ganz klar, dass der dann ausgewechselt wird, oder? Hat dann noch einen Krampf gehabt, der Widmer, aber dass er ausgewechselt wird, war klar. Das habe ich in dem Moment, wo der Schiedsrichter mit dem Chaka gesprochen hat, habe ich meinen Kollegen nebendran, das waren alles Ungarn, habe ich gesagt, jetzt wird dann gleich der Widmer ausgewechselt, oder?
Obwohl er auswirkungslos ist, ja.
Obwohl das auswirkt oder so. Ja, das war irgendwie klar, oder? Und dann eben auch, dass du nimmst so viel mehr mit, oder? Und im Stadion. Und darum ist es einfach, ja, eben nochmals, im Stadion sehe ich immer viel, viel mehr als am Fernsehen.
Ja, so ist es ja auch richtig. Und sollten sich einige Fernsehanstalten, die meinen, die Kommentatoren, das reicht ja, wenn die im Studio sitzen, die sollten sich das auch ja, hinter die Ohren schreiben, auch wenn das möglicherweise bei der EM jetzt, weil doch ein großes Ereignis, doch etwas anders aussieht und die Kommentatoren da nicht mehr im Käfig gehalten werden. Hoffentlich zumindest nicht bei den wesentlichen Spielen und bei den wesentlichen Fernsehanstalten. Ja, kommen wir nochmal zu Deutschland gegen Schottland. Porches, der Mann vom FC Watford, der die rote Karte bekommen hat in der 45. wegen groben Foulspiel, der ist jetzt für die Vorrunde raus und damit könnte das Turnier für ihn natürlich beendet sein. Denn den Schotten droht natürlich durchaus das Aus nach der Gruppenphase. Allerdings ist auch da noch nicht aller Tage Abend. Ja, wir hatten das 1-0 von Florian Wirtz in der 10. Dann Jamal Musiala, das Gegenstück zu Wirtz, knapp 10 Minuten später. mit der Erhöhung. 3:0, dann Kai Havertz durch diesen Foulelfmeter günstig gelegen für die Deutschen vor der Pause. Dann der eingewechselte Niklas Füllkrug Mitte der zweiten Hälfte mit dem 4:0. Ein Eigentor von Antonio Rüdiger konnte die Euphorie und die Freude der Deutschen nicht so richtig schmälern. Und dann Emre Can, erst kurzfristig nachnominiert für den unglücklichen Alexander Pavlovic, der eine Mandelentzündung hat. Emre Can dann also in der Nachspielzeit mit dem 5:1. Aber genau, da war ja auch ein Tor aberkannt worden, oder? War das nicht von Führig? Von Füllkrug, Entschuldigung.
Ja, war noch ein Abseits, glaube ich, war ich da.
Ja, und das war auch korrekt.
Das war auch korrekt, ja. Nee, eben nochmals, schlussendlich haben sie es gut gemacht. Die Schiedsrichter auch in diesem Spiel waren nicht sehr, sehr schwierig. Also von dem her, alles gut.
Ja, und dann der Samstag bot dann solche Spiele in der Parallelgruppe wie Spanien gegen Kroatien 3:0, so stand es bereits zur Pause, und Italien gegen Albanien 2:1, so stand es schon sehr früh, nämlich genau gesagt nach 16 Minuten. Die Albaner sehr stark gestartet bei ihrer EM-Endrundenpremiere. Bei Rami, im Moment ist das der quasi Schweizer, der für die gespielt hat oder immer noch spielen wird.
Ja.
Ja, und wie ging das, dass die Italiener so schnell nach, glaube 16 Sekunden ein Tor kassiert haben? Was war da los?
Geschlafen, einfach geschlafen. So. Einfach nicht organisiert, nicht bereit, nicht...
ich habe die drei Tore übrigens auch quasi verschlafen, beziehungsweise verschlafen habe ich zwei und dann beim 2:1 irgendwie war ich auch abgelenkt, das habe ich dann auch nicht live gesehen. Ja, das lief schon ziemlich blöd für mich, aber war ein anstrengender Samstag gewesen, naja.
Okay, ja. Also jetzt haben wir auf jeden Fall jetzt das schnellste Tor an einer Europameisterschaft erlebt von den Albanern. Ist doch wunderbar. Ja.
Ja. Gewonnen haben trotzdem die Italiener. Ja. Und Schiedsrichter war Felix Zweier aus Berlin. Daniel Siebert noch nicht im Einsatz, richtig. Aber Zweier hat ein Spiel bereits bekommen.
Ja, und da. Und ein schwieriges Spiel, gut geleitet, muss ich sagen. Also wunderbar. Also das ist ist erfreulich. Genau, oder? Dass er im eigenen Land so ein Spiel hat und das auch noch gut geleitet hat.
Aber hast du das dann auch mitbekommen? Manuel Gräfe, für das ZDF ja durchaus im Einsatz, hat wohl auf Social Media eigentlich den Zweier so in ein schlechtes Licht gerückt, muss man sagen. Das sei ja eine große Schande, dass so ein Schiedsrichter mit seiner Geschichte, also da geht es um das, was auch Jude Bellingham mal bemängelt hat oder angesprochen hat, nochmal aufgewärmt hat, dass Felix Zweier eben in dieser Schiedsrichter-Heutzer-Affäre eine nicht ganz eindeutige Rolle gespielt hat und es auf jeden Fall so lief, dass er ein halbes Jahr aus dem Verkehr war und halt letzten Endes die Strafe, weil er ja 500 Euro... Ja, waren schon Euro, glaube ich. Also 500 angenommen haben soll. Diese Strafe hat er dann akzeptiert. Bitte?
300 waren es.
Oder waren es vielleicht doch 500 D-Mark, oder könnte man zumindest sagen. Naja gut, aber hast du das mitbekommen, dass da Gräfe doch die Grätsche ausgepackt hat gegen seinen Berliner, sagen wir mal, Ex-Kumpel Zweier?
Ja, ich verstehe es nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe es nicht.
Er hat es ja sogar auf Englisch gemacht, damit es jeder versteht möglichst, ja.
Ja, irgendwann ist einfach gut. Irgendwann ist gut. Ich habe das schon x-mal gesagt. Nochmals, wenn ich so einen Schiedsrichter gehabt hätte in meiner Zeit als Schiedsrichterchef, der hätte bei mir nicht mehr gepfiffen. Punkt. Das war das Erste. Das Problem ist aber, man hat das aufgearbeitet vom DFB, man hat den Felix Zweier auch bestraft. Er hat ein halbes Jahr... wurde aus dem Verkehr gezogen. Man hat das aufgearbeitet, wie gesagt, mit Fakten. Man kann immer noch nicht beweisen, dass er diese 300 Euro gekriegt hat, mal ganz grundsätzlich. Felix Zweier bestreitet das auch vehement immer noch, dass er dieses Geld gekriegt hat, oder? Und ich muss ehrlich sagen, das würde mich auch irgendwie überraschen, dass ein junger Schiedsrichter mit 300 Euro, aber spielt ja keine Rolle. Also nochmals, das Ganze ist aufgearbeitet worden, er hat seine Strafe gekriegt und dann ist Schluss. Nochmals, auch in einem normalen im Leben, wenn jemand seine Strafe abgesessen hat, dann ist fertig. Dann kann er wieder bei Null starten. Dann soll er wieder bei Null starten und es kann ja nicht sein, dass man dauernd immer wieder nachdenkt Oder das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. Und darum muss ich sagen, ich verstehe es nicht, warum das Manuel Gräfe da im Prinzip nicht endlich loslassen kann. Oder er soll endlich loslassen. Oder es ist jetzt einfach, wie es ist. Felix Zweier hat die Leistungen gebracht. Er ist nominiert worden von der UEFA. Er hat dieses Spiel geleitet. Er hat dieses Spiel sehr gut geleitet. Von dem her, es ist ein schwieriges Spiel Italien gegen Albanien, vor allem so wie das gelaufen ist. Und jetzt muss endlich mal einfach ein Schlussstrich gezogen werden, oder? Und ich habe schon oft gesagt, auch in anderen Sachen mit Manuel Gräfe, dass man da im Prinzip vom DFB aus und so weiter, wo eben auch nicht alles in Ordnung ist, dass man da auch mal einen Schlussstrich ziehen sollte, dass man endlich mal sich die Hand reichen sollte, dass man mal zusammensitzen sollte, mal richtig miteinander sich aussprechen sollte. Und genau dasselbe der wäre Gräfe gegen Zweier. Die sollen endlich mal das Kriegsbeil begraben, die sollen endlich mal zusammensitzen und dann soll man nach vorne schauen und man soll stolz sein, dass man zwei deutsche Schiedsrichter an einer Europameisterschaft hat. Und man soll weiterschauen, dass man die Schiedsrichterei in Deutschland vorwärts bringt und nicht solche Geschichten dauernd rausgräbt. Ja, nein, das geht einfach nicht. Also, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht.
Also die Affäre um Robert Heutzer kam ja heraus Anfang 2005, also vor nun 19 Jahren. War das denn tatsächlich für Manuel Gräfe jetzt immer wieder ein Thema? Weil jetzt mein Eindruck als Journalist, der aber eben kein Schiedsrichter ist und nicht so nah dran, ist ja eher sogar, dass er jetzt eben das erst so richtig raushaut oder die Gelegenheit nutzt.
Ja, natürlich, eben nochmals, es ist irgendwie keine Ahnung, ob das irgendwas damit zu tun hat, dass beides, dass alles Berliner sind, dass sie Berliner sind. Ich weiß nur, zum Beispiel bei uns in der Schweiz, die größte Feindschaft oder der größte Stress ist eigentlich entstanden zwischen den beiden besten Schiedsrichtern im Kanton Aargau. Das war damals Rötlisberger und Galler,
Also vor
oder?
Osmeier, muss man sagen.
Nee, der Urs Meier war dann die Nummer 3, das war dann der lachende Dritte. Also von dem her, keine Ahnung was. Nee, aber das
Aber
war
die sind
wirklich
schon
eine
älter
Spannung.
als du.
Ja, aber die haben noch in der Zeit, wo ich auch da aktiv war, waren die auch noch irgendwo aktiv. Oder? Also Bruno Gall hat 1992 das Europameisterschaftsfinale gepfiffen zwischen Dänemark und Deutschland. Und ich bin 1991 in die oberste Liga gekommen in der Schweiz. Also der war noch aktiv. Und Rötlisberger hat 2000 und nicht 2000, 1994 hat er noch die Weltmeisterschaft gepfiffen. Oder da bin ich gerade auf die FIFA-Liste gekommen. Doch, wir waren da schon noch, in dieser Zeit waren wir alle irgendwo aktiv, oder? In dieser Zeit, oder? Und ja, nochmals, auch da war es genau diejenigen, die im eigenen Kanton, oder? Das war der größte Konkurrenzkampf. Und ich habe das Gefühl, auch in Berlin ist ein riesen Konkurrenzkampf. Wer hat jetzt, weiß nicht was, wer ist das, hat das größere Ego in Berlin, oder? Also wer ist jetzt der beste Berliner Schiedsrichter oder keine Ahnung, was sie da für einen Hahnenkampf aufführen, also. Also so stellt's mir, so kommt mir das Ganze vor. Also nochmals, ich kann nur eines sagen, Manuel Gräfe soll endlich, ja, wie
Was?
gesagt, das Kriegsbein begraben, endlich loslassen. Er ist nicht mehr Schiedsrichter und er soll sich doch auch darüber freuen, dass der Felix Zweier jetzt eine gute Leistung geboten hat, oder? Und nicht immer die Frage stellen. Ja, hat er überhaupt die Fähigkeiten, an eine Europameisterschaft zu kommen? Die stellt nicht der DFB, das stellt nicht der Manuel Gräfe. Diese Frage wird beantwortet von der Schiedsrichterkommission der UEFA. Die nominieren die Schiedsrichter für so eine Europameisterschaft, oder? Und da müsste, wenn er schon jemand kritisiert, dann muss er die UEFA kritisieren, dann muss er den Rossetti kritisieren oder weiß nicht was. Aber der kann dann doch nicht einfach immer die Schiedsrichter selber. Was hat jetzt Felix Zweier dafür, dass er nominiert worden ist? Er hat gute Leistungen gebracht in den Champions League-Spielen in der Vergangenheit. Darum wurde er nominiert. Also seid doch froh, dass ihr zwei deutsche Schiedsrichter an einer Europameisterschaft habt. Und da muss man noch nicht kritisieren. Naja, gut.
Also, wenn Sie ein Stammhörer sind oder auch eine Stammhörerin des Urs-Meyer Podcasts, dann ist Ihnen das ja sicher geläufig, dass Bruno Gallaher das EM-Finale 1992 gepfiffen hat, geleitet genauer gesagt, nicht nur gepfiffen, denn das haben wir ja öfters angesprochen. Und ja, wenn Ihnen das nicht geläufig ist, dann zumindest als deutscher Fan wissen Sie bestimmt noch, dass das ja dummerweise 0-2 ausging gegen diese Dänen, die frisch aus dem Urlaub kamen. Ansonsten aber kann ich jetzt sagen, Urs Meyer ist da jetzt eben mit gutem Beispiel vorangegangen, nach dem Motto, alte Dinge ruhen zu lassen. Denn er hätte durchaus sagen können, dass es ja da auch noch eine blöde Geschichte später gab in Sachen Kurt Rödlisberger. Also er findet den Bruno Gallaher schon besser insgesamt oder aus heutiger Sicht, aber...
Das war schon immer so.
Achso, er fand ihn schon immer besser. Gut, aber wie gesagt, also über das, was Kurt Rödlisberger falsch gemacht haben könnte, sagen wir es mal ganz vorsichtig, hat er jetzt nicht gesprochen. Und damit gehen wir jetzt auch weiter sozusagen im Text. Wobei wir gehen nochmal zurück nach Stuttgart. Da bekommt ja unser gemeinsamer Bekannter Dietmar Förster als Stuttgarter und als Anhänger der Stuttgarter Kickers Schnappatmung in eurer gemeinsamen Wahlheimat Marbella, weil die Schweizer es doch gewagt haben, sich über den Platz, über den Zustand des Rasens im Kickerstadion zu beschweren. Und sie haben jetzt sogar, glaube ich, ein Ausweichquartier zwischendurch gesucht. Was kannst du uns dazu sagen, Urs-Meyer?
Ja, haben wir gesucht, ja. Und Kickersrasen wird auch neu verlegt. Also es gibt einen neuen Rasen. Also der muss ja anscheinend richtig schlecht sein. Also von dem her.
Also für die Kickers muss er nicht mal drittklassig sein, weil die haben blöderweise den Aufstieg verpasst und dem VfB Stuttgart 2 überlassen müssen. Obwohl sie, ich glaube, sogar 10, 11 Punkte mal Vorsprung hatten während der Saison und dann am letzten Spieltag in Homburg beim früheren Bundesligisten FC Homburg, glaube ich, doch ein 0-3 alles hergegeben und eben die zweite Mannschaft des VfB hat den Aufstieg geholt. Ja,
ja, und das ist schade, schade. Ich bin totaler Kickers-Fan. Also ich habe natürlich die Kickers Stuttgart, da habe ich natürlich über Jahre hinweg habe ich die verfolgt und ich war eigentlich immer so, ich habe immer unglaubliche Sympathien gehabt für diesen Verein. Und schade.
Ja, und jetzt sag mal deinen anderen Kickers-Bekannten, dass wir über diesen Verein gesprochen haben, damit die auch mal den Urs-Meyer-Podcast hören. Jeder Hörer zählt, auf jeden Fall. Und ja, aber Dietmar Förster in Marbella kann natürlich leicht davon ausgehen, dass der Kickers-Rasen einfach, weil es der Kickers ist, ja gut sein muss. Aber die Schweizer, die drauf stehen, die können das dann womöglich doch fundierter beurteilen.
Ja.
Also... Ja, nicht unbedingt nur, weil Schweizer sind, aber weil sie eben hautnah dran sind. Oder genau. Aus beiden Gründen, ja, wie auch immer. Spanien gegen Kroatien, da gab es ja auch einen Elfmeter erstmal. Und der wurde dann ja eben nicht wiederholt, weil ein Kroate, war das Perisic, ganz wenig hereingelaufen war in den Strafraum, aber eben hereingelaufen und der Torhüter, der Spanier Simon, hat den Elfmeter gehalten und ja, deswegen hatten sich die Kroaten dann selber zuzuschreiben, weil sie ja den Fehler gemacht haben, dass der Elfer nicht wiederholt wurde. Urs-Meyer, wo bist du?
Sonst muss ich mal schauen. Erstmal habe ich das Spiel nicht geschaut. Was war genau? Also was jetzt?
Kroaten, es gab einen Elfmeter, den die Kroaten getreten haben. Und ja, der wurde nicht wiederholt.
Doch, der wurde wiederholt.
Der wurde wiederholt, hä?
Ja, der wurde wiederholt. Der ging ja rein. Es gab ja ein Tor, oder? Wenn ich das richtig
gekriegt habe. Im Nachsetzen ging er rein. Ja, du hast schon recht, der Ball war dann drin, aber nicht durch den Elfmeter. Und das Tor, das im Nachschuss erzielt wurde, das hat dann nicht gezählt, weil der eine Kroate bei der Ausführung des Elfmeters im Strafraum war. Jetzt haben wir es hoffentlich genau.
Ja.
Schon nach 10 Spielen kann man alles durcheinander bringen. Nein, nicht alles, aber ein bisschen was, ja.
Vor allem habe ich es eben nicht gesehen.
Ja, darum, das kann passieren. Ja, du warst noch so beschäftigt mit dem Schweiz-Spiel, das 3 Stunden vorher angepfiffen wurde in Köln. Da musste Spanien-Kroatien zurückstehen. Ja, ich glaube... Genau. Michael Oliver, der Engländer, hat vor 68.000 Zuschauern nur noch ein paar mehr eine ganz gute Leistung gebracht und auf jeden Fall haben das die Spanier, okay, die Kroaten haben sich umgeschaut, ja, trotzdem noch alle Chancen natürlich weiterzukommen für die Mannschaft vom Balkan, aber ist schon eine schwere Gruppe und ja, du sagst es ja, Wenn das einigermaßen normal läuft, werden die Deutschen wie auch die Schweizer mit Teams aus der Gruppe zu tun haben, schon im Achtelfinale. Und das mag man eigentlich nicht so gerne, aber wenn man den Titel holen will, dann
Wenn,
sollte.
wenn du Gruppe, wenn du Gruppen, wenn du Gruppenerster wirst, hast du nicht gegen die andere Gruppe zu tun.
Nicht, sondern gegen wen dann?
Ja, das ist eben die andere Gruppe, die mit England.
Ach so, das liegt jetzt wiederum an diesem Modus, weil das irgendwie halt verzahnt werden muss, denn die besten vier Gruppen Dritten kommen ja auch weiter.
Genau,
Okay.
irgendwie so geht
Ja.
das. Und dann hast du eben gegen den Gruppenzweiten von der England-Gruppe hast du dann zu tun. Das kann natürlich England selber sein, das kann Serbien sein, das kann Österreich sein, kann Polen sein. Ja, man weiß es nicht, aber wenn, aber es ist wahrscheinlich trotzdem einfacher, weder Italien oder, ja, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich ist es Italien oder Spanien, würde ich jetzt mal behaupten. Aber
Ja.
wir werden es auch da werden wir sehen. Schlussendlich sind wir in einer Woche sind wir wahrscheinlich gescheitert.
Also eine Woche nach der Aufnahme, aber Sie dürfen die Folge natürlich auch viel später hören, genau wie alle anderen. Also da spricht ja auch nichts dagegen, denn das ist ja hier hoffentlich höchste Qualität. Gut, wir haben schon die Spiele gestreift. England gegen Serbien 1:0, früher Treffer von Jude Bellingham, dem Champions League-Sieger von Real Madrid, der ja durch Borussia Dortmund in deutschsprachigen Kreisen auch schon bekannt geworden war, und die Niederlande mit einem 2:1 gegen Polen. Robert Lewandowski beim, ja, Außenseiter, sagen wir mal, außen vor, aus Verletzungsgründen, dennoch sein Team in Führung gegangen, aber dann in der, ja, Schlussphase haben die Niederländer, die schon mal früh gleichgestellt hatten, sogar den Siegtreffer erzielt und nehmen dann also möglicherweise wichtige 3 Punkte mit. Genauso eben Frankreich mit einem 1:0 Erfolg gegen die Österreicher, ja, die ein blödes Eigentor kassiert haben. Wöber, ja, tauchte da in der Statistik auf, ohne dass er das wollte. Mbeene hätte eigentlich vielleicht eher an den Ball kommen sollen, aber der nicht dran, und dann kommt er irgendwie auf den Kopf dieses anderen Verteidigers, und Batsch war er da noch drin nach einem schönen Bogen, oder vielleicht unschön, schön eher aus Österreich. Ja, und in Österreich, da hätten wir ja auch noch gerne viel mehr Hörer. Also, ob Sie Deutsche, Schweizer, was auch immer sind, von mir aus auch Luxemburger oder sonstig, Sie geben Sie das gerne auch in die Alpenrepublik an Ihre Bekannten weiter, dass Sie den Urs Meier Podcast hören sollen. Denn Urs Meier hat ja auch in Österreich gepfiffen, oder? Oder war das nur Nicole Pettingor, deine Partnerin von damals?
Nee, nee, ich habe auch zweimal gepfiffen, also von
Ja.
dem her.
Oh,
Ja,
das ist ja gar
genau.
nicht so viel, aber besser als nichts. Ja,
Genau.
und dann an diesem Montag, an dem wir noch miteinander sprechen, zu später Stunde, gab es ja auch zwei Spiele oder die beiden Spiele in der Gruppe E, die dann doch vom Ergebnis her überraschend waren. Belgien gegen Slowakei 0:1, Schranz in der 7. Minute mit einem Abstaubertreffer. Und da will ich auch mal den Schiedsrichter schon mal erwähnen. Er war auch schon öfters Thema im Urs Meier Podcast. Halil Umut Mela aus der Türkei. Wir kommen da sicher gleich noch drauf. Aber zunächst, damit auch das erwähnt ist bereits, 3:0 hat Rumänien die Ukraine besiegt. Ja, das ging in der ersten
3 zu
Hälfte
0.
gut los.
Ja.
Ja, und
Ja.
man
Brutal.
leidet ja oft mit der Ukraine, und Rumänien, ja, ist jetzt vielleicht nicht ganz so im Blickpunkt, aber das war wohl eine sehr beeindruckende Leistung. Übrigens geleitet die Partie von Glenn Nyberg aus Schweden, also dem Schiri, der den Kids Mistake salonfähig gemacht hat oder das zumindest versucht hat. Ja, hast du denn die
Ja,
beiden
genau.
Spiele mitbekommen?
Nee, habe ich nicht mitgekriegt. Ich habe nur das Resultat mitgekriegt. Und ich habe von Rumänien habe ich eine Mitteilung gekriegt, eben, dass ich ja eigentlich den größten Sieg an der Europameisterschaft der Rumänen geleitet habe, damals 3:2 Sieg gegen die Engländer, als die Rumänen dann weitergekommen sind ins Viertelfinale. Das
War
war
das
2000,
2000? Ja.
2000 genau. Und eben, das ist auch so ein wichtiger Sieg seit der Rumänen. Also das wurde mir da mitgeteilt. Aber ich war gerade in der Bahn von Baden-Baden Richtung Nürnberg unterwegs. Also von dem her habe ich da auch nichts Großes mitgekriegt.
Aha, was gab es denn in Baden-Baden zu tun? SWR3 oder
Nee,
hatte.
Vortrag.
Ach so, auch ein Vortrag. Ja, aber da hatte Urs Meier auch schon öfter Gelegenheit, wahrscheinlich Geld zu verdienen. Und eine Hochzeit hast du da auch schon mitgefeiert. Und ja,
Ja.
Baden-Baden ist von mir auch nicht so weit entfernt. Da kann ich schon sagen, das ist ja schon ein netter, angenehmer Standort. Da kann man sich durchaus öfters aufhalten. Vor allem, wenn man das nötige Klein- oder auch Großgeld hat. Ja. Und Nürnberg auch ganz interessant, ja. Da stehen mehrere Vorträge jetzt an. Urs Meier, ja, der ist ja Vortragsredner, falls Sie das noch nicht wissen. Und da hat ihm ja auch die ZDF-Expertentätigkeit eigentlich den Weg bereitet für diesen einträglichen Job.
Ja, schlussendlich immer selber, genau.
Ja. Also in Nürnberg und dann geht es in die Wahlheimat nach Spanien oder noch nicht?
Dann geht es nach Spanien, genau.
Ach so, und kein EM-Spiel mehr im Stadion erstmal auf der Liste oder wirst du da zurückkehren in die Stadien der EM?
Weiß ich noch nicht. Vielleicht dann Viertelfinale, Halbfinale oder irgend sowas. Keine Ahnung was.
Ja, aber nehmen wir mal noch diesen Schiedsrichter Mähler. Haben ja die Zuhörer vielleicht nicht so direkt ja, im Kopf, dass der ja Opfer einer Attacke geworden war, Ende des vergangenen Jahres, meine ich, in der Türkei und sogar ins Krankenhaus musste. Und hören Sie gern zum Beispiel die Folge über die Schiedsrichter der EM 2024 nach. Urs Meier hatte da schon ein bisschen Bedenken, eben ob er das dann der Schiri Mähler so einfach abstreifen konnte.
Ja, und das ist schön, dass er jetzt der Rektor ist auf der großen Bühne. Und ich finde es auch sensationell von der UEFA, ich finde es sensationell von Rossetti und seinen Kollegen in der Schiedsrichterkommission der UEFA, dass sie eben ihn nominiert haben für diese Europameisterschaft, dass man ihm das Vertrauen ausgesprochen hat. Finde ich ein ganz großes, starkes Zeichen. Und ja, und freue mich natürlich, dass er da eine gute Leistung, ja, gute Leistung gezeigt hat, schon mal im ersten Spiel. Und das heißt, dass er wahrscheinlich auch ein zweites Spiel kriegen wird.
Ja, ist ja gar nicht so einfach, denn 19 Schiedsrichter haben wir für 51 Spiele. Ja, das kann da schon theoretisch sich ausgehen mit zwei Spielen oder auch drei für Schiris, aber die ganz Guten haben dann sogar vier. Und ja, es sind ja einige noch nicht im Einsatz gewesen, da kommen wir sicher auch gleich drauf. Und vielleicht erstmal der Blick auf die Dienstagpartien, also nach 5 EM-Tagen werden dann alle Mannschaften einmal gespielt haben, aber noch nicht alle Referees im Einsatz gewesen sein. Türkei gegen Georgien in Dortmund. Das ist eine Sache für Facundo Tello aus Argentinien, der ja auch von Roberto Rossetti zu den 19 weltbesten Schiedsrichtern gezählt wird, weil doch Rossetti einfach gesagt hat, hier bei der EM, da pfeifen überhaupt die besten Schiedsrichter und deswegen sei auch keine Frau dabei. Gut, also dann hat der speziell diesen Tello auch auf der Liste, wobei ich es ja eher so aufgefasst habe, dass da einfach die Südamerikaner sich einen ausgesucht haben, den sie nach Europa geschickt haben. Und da ja auch der Copa America oder die Copa America ansteht, musste es ja nicht mal der Beste sein. Wäre ja durchaus nicht ungewöhnlich, wenn die zumindest den Besten für sich behalten hätten, fürs eigene Turnier. Naja.
Ja gut, ich gehe mal von dem aus, dass ein europäischer Schiedsrichter dann auch nach Südamerika geht zu diesem Turnier und so weiter, dass das so ein Austauschprogramm ist. Ja, kann man machen, ja. Ja.
Und in der Gruppe mit der Türkei und mit Georgien auch Portugal mit Cristiano Ronaldo immer noch, der ja auch ins Quartier zurückgekehrt ist, wo er schon bei der WM 2006 war. Damals ja Portugal immerhin im Halbfinale und dann unterlegen den Deutschen in Stuttgart. Stuttgart ist viel schöner als Berlin, hieß es ja damals. Im kleinen Finale, also Deutschland dann unter Jürgen Klinsmann Dritter. Aber auch das lange her, 18 Jahre. Wir sind also hauptsächlich bei der Europameisterschaft 2024 und eben beim Spiel Portugal gegen Tschechien mit Schiedsrichter Marco Guida aus Italien. Gut, über Tello kannst du nichts sagen, aber vielleicht nochmal zu Guida. Könnte der sich besonders gut für diese Ansetzung Portugal gegen Tschechien eignen oder hättest du da vielleicht jemand anderen, ja, noch für prädestinierter gehalten?
Alles gut. Nee, also gute, bis jetzt gute Einsätze der Schiedsrichter, muss ich sagen. Habe das auch ja, extra erwähnt, bei, zum Beispiel bei Sandro Scherer, dass er eben dieses Spiel hatte, Slowenien-Dänemark. War übrigens auch noch ganz witzig. Ich habe das, mein erstes Spiel an einer Europameisterschaft war Holland gegen Dänemark. Mhm. Der Spielführer war Schmeichel.
Aha. Also jetzt Peter Schmeichel und jetzt Kasper Schmeichel.
Und jetzt sein Sohn ist auch Spielführer der dänischen Nationalmannschaft und das erste Spiel von Sandro Scherer ist mit Dänemark. Ja. Also auch wieder mit dem Sandro, mit dem Schmeichel. Also wir haben da sehr, sehr viel Parallelen und darum habe ich auch gut gefunden, dass er eben dieses Spiel erhalten hat. Das ist so ein Spiel, wo man einfach wahrscheinlich gut durchkommt. Und das hat er ja auch gemacht. Und bis jetzt die Schiedsrichteransetzungen mit sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl, mit sehr viel Weitsicht schon gemacht. Also da hat eben Rossetti, erkennt die Mannschaften, erkennt die Spieler, erkennt seine Schiedsrichter. Und das ist viel, viel wert, dass man eben die richtigen Leute ins richtige Spiel einsetzt. Und das hat er bis jetzt nochmals gemacht, ja.
Roberto Rossetti, der UEFA-Schiedsrichterchef, ein Italiener mit allerdings auch einer kroatischen Mutter. Das war in der Vergangenheit auch schon mal ein Thema. Aber wir sollen ja die Unabhängigkeit einfach glauben. Also, dass die Referees und die Funktionäre die haben. Warum denn nicht? Einfach ein Vertrauensvorschuss. Allerdings, wenn du auch sagst, gute Einteilungen, dann fällt ja doch auf, dass Simon Marciniak, der WM-Finalschiedsrichter, also Argentinien hat ja dann nach Elfmeterschießen Frankreich kurz vor Weihnachten 2022 in Katar geschlagen und Lionel Messi eben auch mal den WM-Pokal hochhalten können. Ja, Simon Marciniak hatte dieses Endspiel gut geleitet und hat seither auch ein paar gute Sachen gemacht, aber eben dieses Rückspiel im Champions-League-Halbfinale Real gegen Bayern, ein früher Pfiff, das hat ihm viel Kritik eingebracht, hat ihn möglicherweise das Eröffnungsspiel gekostet und eben, ja, er muss warten auf seinen ersten EM-Einsatz. Ist das unbedenklich oder sagst du, Mensch, so einen guten Schiedsrichter an sich sollte man auch stärken, der hätte durchaus bereits ein Spiel haben sollen?
Nee, ich glaube, das kommt jetzt am nächsten und alles gut. Also ich glaube, das war auch in Ordnung, dass man das so gemacht hat, dass man ihm vielleicht eben dieses erste Spiel, weil er gerade Bayern München natürlich involviert war, eine deutsche Mannschaft, und jetzt gibt es ihm gleich das Eröffnungsspiel, wenn er schon so in Kritik gestanden ist. Nee, und ich glaube auch, da möchte ich nicht vorausgreifen, aber ich glaube, Polen wird an dieser Europameisterschaft nicht die ganz große Mannschaft sein, die da weit nach vorne kommt. Und dann kannst du einen Marciniak dann in den Viertelfinal, Halbfinal spielen oder vielleicht sogar im Finalspiel, kannst du ihn ohne Probleme einsetzen. Also von dem her, alles gut, auch da, dass man ihn jetzt da noch nicht schon da reingeschmissen hat in die ersten Spiele. Verstehe ich, ja.
Zurück nochmals zu den Belgiern. Da ging ja die Europameisterschaft jetzt so los, wie die WM aufgehört hat. Also da waren sie ja in der Vorrunde gescheitert, ja, haben einfach verloren. Und allein Romelu Lukaku hatte etliche Chancen und hatte allerdings sogar auch bei allen vergebenen Chancen zweimal den Ball ins Netz gebracht, wurde aber jeweils durch Videoschiedsrichter aberkannt. Okay, können wir jetzt nicht drauf eingehen, denn wir haben es beide nicht verfolgt. Aber vielleicht ist das noch ein Thema dann für später. Und ja, man darf ja durchaus auch mal den Videoassistenten zur Hilfe nehmen, selbst der frühere Weltschiedsrichter Felix Brüch, immerhin ja noch in Deutschland aktiv, wenn auch nicht mehr international, sagt er, mag gar nicht mehr ohne den Videoschiri pfeifen. Ja, es gibt ja auch Neuerungen. Wie schätzt du das denn ein, diese Regelung, dass nur noch die Spielführer mit den Referees sprechen dürfen? Das scheint sich ja aus meiner Sicht jedenfalls schon ganz gut etabliert zu haben.
Also bis jetzt hatten wir ja noch keine Rudelbildungen, wir haben noch keine große Diskussionen gehabt. Bis jetzt hat das hervorragend funktioniert. Also weiter so. Ich kann nur sagen, weiter so. Es macht Spaß. Es macht Spaß. Genau das. Dass der Spielführer zum Schiedsrichter kommt, mit ihm vielleicht mal sprechen möchte und er auch mit dem spricht, ihm vielleicht auch eine Ansage gibt, warum habe ich jetzt das und das nicht gepfiffen. Und das reicht. Und dass nicht jeder Spieler da irgendwo das Gefühl hat, er müsse auch noch beim Schiedsrichter vorstellig werden. Und das sind gute Bilder. Das sind gute Bilder, die wir bis jetzt gesehen haben an dieser Europameisterschaft. Und das macht Spaß und das hilft dem Fußball auch. Das gibt dem Fußball eine neue Perspektive und vor allem eben auch gegen unten. Oder? Das Problem ist ja auch die Jugendlichen, die Amateure, die schauen sich ja diese Spiele an. Und wie gesagt, wenn die das sehen, vielleicht verändert sich ja dann auch eben Verhalten auf den Plätzen in den unteren Ligen irgendetwas mit den Akteuren, mit den Zuschauern und das wäre wirklich wünschenswert.
Stichwort neue Perspektive. Wir haben zwar keine Frau in der Spielleitung, allerdings im deutschen Fernsehen ist der weibliche Faktor jetzt schon relativ hoch. Claudia Neumann ja sicher auch unter Thomas Fuhrmann damals in diese Kommentatorenposition gekommen, immer noch dabei. Und dann haben wir zum Beispiel an der Seite von Tom
Nee,
Bartels Almuth Schuld schon vorher.
Das war schon mit Dieter Kuschwitz.
Ja.
Also von dem her, man kann nicht alles Thomas Fuhrmann
Zugute halten,
ja.
sagen wir mal. Zugute halten.
Zugute halten, oder weiß ich was auch immer, ja. Nee.
Ja, und als Kommentatorin dann einzeln hatten wir auch in der ARD schon Christina Graf und eben, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt ausgesprochen hatte, Almuth Schuld, die frühere deutsche Nationaltorhüterin an der Seite zum Beispiel von Tom Bartels. Eben das auch ganz interessant. Ja, und wenn ich die deutschen Fußballerinnen erwähne, dann muss ich ja auch vorsichtshalber sagen, weil ich habe da so dran gedacht. Die waren ja auch bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland sehr gut gestartet mit einem 6:0 gegen Marokko. Auch Urs Meyer hat geschwärmt und die blieben dann doch tatsächlich noch in der Vorrunde hängen. Und kurioserweise die Marokkanerinnen haben es ihren Männern nachgemacht und sind zumindest mal noch mit 2:1-0 Erfolgen weitergezogen. Aber so schlimm kann es ja für Deutschland eigentlich nicht kommen, weil dieser Modus, wo auch die Gruppendritten weiterkommen, der ja sorgt eigentlich dafür, dass man mit einem Sieg schon sehr, sehr gute Karten hat. Und da wir ja die
Ja,
Schweizer
klar.
auch noch schlagen, also haben wir schon 6 Punkte quasi sicher. Was soll da
Ja,
noch passieren?
bald träumt weiter. Gut, also.
Ja, aber man merkt ja auch, Urs Meyer hat Spuren hinterlassen beim ZDF, jetzt selbst 6 Jahre nach seinem letzten großen Turnier, habe ich das so herausgehört, weil Kommentator Oliver Schmidt beim Eröffnungsspiel hat nämlich auch gesagt, ja, also diese Regelung, dass nur die Spielführer mit dem Schiedsrichter sprechen dürfen, die gibt es ja längst im Rugby, also Rugby, wie Urs Meyer sagt, und weil er das hier auch schon so oft gesagt hat, also hat mich das dann deutlich auf die Spur gebracht, dass Oliver Schmidt das, sei es jetzt aktuell oder aus schon viel früheren Gesprächen, sicher auch von Urs Meyer so ganz stark mitbekommen hat, dass Rugby da einfach einen Vorbildcharakter hat für Fußball. Ja, oder?
Ja, ob er das von mir hat oder ob er das selber hat. Also ich gehe jetzt mal aus, da braucht er mich nicht.
Aber
Er
du hast es
ist ja
bestimmt auch
selber.
schon gesagt, als ihr zusammen zu tun hattet.
Ja, das wahrscheinlich schon, ja. Er ist ja ein guter. Also er spürt ja den Fußball ja auch. Also von dem her alles gut.
Ja, und es gäbe noch so viel, auch was in der Zwischenzeit passiert ist, als wir uns mal eine kleine schöpferische Pause genommen hatten. Da jetzt nur eines noch, Jürgen Klopp ist ja abgetreten beim FC Liverpool. Und ist ja jetzt auch Social Media mäßig sehr aktiv, hat zum Beispiel auch klar zum Ausdruck gebracht, dass Padel, was du ja auch sehr gerne spielst, auf jeden Fall auch so eine Sache für ihn ist. Hast du denn ihn schon gesehen seither und vielleicht sogar mit ihm schon ein paar Bälle gewechselt? Mit Jürgen Klopp.
Ich habe mit ihm schon gesprochen, habe mich ausgetauscht. Ja, am Eröffnungsspiel konnte ich leider nicht in seine Box hoch, haben die mich nicht draufgelassen. Aber sonst sind wir schon im Kontakt, ja, also von dem her. Ja.
Und ist schon ein Spiel vereinbart?
Was für ein Spiel?
Ja, Paddle. Oder wie sage ich immer, lege immer Paddle,
Ah,
Paddle.
Battle Tennis, ja. Nee, ist noch nicht vereinbart, aber irgendwann werden wir uns mal treffen und dann werden wir sicher irgendwo auch auf einen Padelplatz gehen und mal schauen, wie stark das er wirklich ist, oder? Ich werde natürlich dann versuchen, einen guten Mitspieler zu haben, dass wir da möglichst ausgeglichen auftreten können.
Oder eine Mitspielerin.
Hat ja gestern Geburtstag gehabt, der Jürgen.
Oh, haben wir den tatsächlich versäumt? Habt ihr
Ja,
dann
ich
Kontakt
nicht.
gehabt? Das wäre ja
Nein.
nur ausgleichende Gerechtigkeit, also wenn du ihm auch noch nicht gratuliert hättest, weil er deinen 65. So hatten wir das ja quasi live im Urs Meier Podcast am 22. Januar dieses Jahres, weil er den auch nicht ad hoc begleitet hat, oder? Ja.
Ja, ich bin ja nie nachtragend.
Ja.
Erstens mal bin ich nicht nachtragend und zweitens mal Da mache ich nichts. Wenn du mich, dann du auch. Oder weiß nicht, ich mag das sowieso nicht, solche Sachen. Unter Freunden, eben wie gesagt, kann das mal passieren. Und nee, alles gut, dann hat er anderes zu tun gehabt.
Ich kann ja aus eigener Erfahrung sagen, dass du, also selbst mir, zweimal sozusagen live und intensiv zum Geburtstag gratuliert hast, am 5. September jeweils. Und dann glaube ich ja, dass da Jürgen Klopp also auf keinen Fall hinter mir zurückstehen musste. Kann man das so
Nee,
sagen?
nee, nee, alles gut. Also ich habe ihm schon gratuliert. Natürlich habe ich ihm gratuliert.
Ja, und also live per Anruf, Videoanruf.
Nee, Videoanruf, also ja.
Und ja, was hast du ihm gesagt?
Nee, ich habe mir eine Nachricht gegeben.
Gut, aber er hat wahrscheinlich selber gewusst, dass er Geburtstag hat. Und
Ich nehme an, dass es ihm irgendjemand, dass es
wenn nicht, hat es Ulla
irgendjemand,
gesagt, ja.
genau.
Achso, und
Sowas
er war
war.
doch aber jetzt auch bei Taylor Swift, hast du das mitbekommen? Wäre das auch was für dich? Ja, doch, mit deiner wie alt 9-jährigen Tochter Blue, hättest du
Zehn Jahre, schon
10
bald
schon.
elf.
So schnell vergeht die Zeit. Ja, gut, ich hatte sie zwischendurch auch schon mal älter gemacht, meine ich jetzt.
Ja,
Deswegen habe
ja.
ich gedacht, ich muss ein bisschen zurückrudern. Ja, also die hat es doch bestimmt auch mit großen Augen oder Ohren vernommen, wenn sie es vernommen hat, dass Jürgen Klopp bei einem Taylor Swift-Konzert war.
Das ist doch schön.
Ja, und er sagte jetzt auch, jetzt bin ich offiziell ein Swiftie.
Ja, genau, schön.
Ja, passt ja irgendwie. Gut, also ich stelle irgendwie fest, du willst nicht viel mehr über Jürgen Klopp reden dieses Mal, aber ich werde es das nächste oder übernächste Mal auch versuchen. Und ja, ich hoffe, Sie hatten eine gute Zeit mit dem Urs Meier Podcast und sagen das Ihren ganzen Freunden und Bekannten, vor allem jetzt bei dieser Europameisterschaft, dass das natürlich ein hervorragendes Angebot ist, vor allem wenn man auch mal so die Schiedsrichter bisschen mehr in den Blick nehmen will. Ja, und jetzt habe ich genug geredet, aber noch nicht gesagt, Urs Meier, dass ich mich natürlich bedanke, dass das jetzt wieder losgeht und dir eine gute Zeit in Nürnberg und einen guten Flug dann wünsche und mich eben auf Weiteres auch freue. Bis bald.
Bis bald. Danke vielmals.